Weil Jesus auferstanden ist, feiern wir heute diesen Gottesdienst. Und traditionell ist dieser Gottesdienst ein Gottesdienst, an dem viel, viel Freude stattfindet. Ostern ist ja ein Grund zur Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in den östlichen Kirchen gibt es das sogenannte Osterlachen, ein ja, Moment, in dem die Kirche anfängt, jeder in der Kirche anfängt, laut zu lachen. Ich habe gedacht, ich helfe euch ein kleines bisschen dabei, einfach ja, den ein oder anderen Lacher vielleicht in euch drin schon mal so zu starten, dass wir uns darüber freuen können, was Jesus getan hat. Ihr seht hier so ein kleines Bild, das letzte Abendmahl zu Zeiten von Corona vielleicht, eigentlich fast nicht so, ja, aber Jesus sagt, könnt ihr mich noch alle sehen, seid ihr alle da? So das klassische Problem, was vielleicht viele Leute von euch kennen. Oder letztlich auch dieses andere Bild von der Auferstehung. Es ist tatsächlich so, Ausgangssperren haben zu Ostern noch nie so richtig gut funktioniert. Das ist der Grund, warum wir uns freuen. Und ich möchte euch einladen, euch gemeinsam mit den Jüngern darüber zu freuen, was Jesus für uns getan hat, dass er tatsächlich lebt. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist jetzt fast 2000 Jahre her, dass an einem Sonntagmorgen etwas geschieht, was den Lauf dieser Erde komplett verändert. Es ist etwas, was vorher so noch nicht da gewesen ist, was ja größer, das größte Ding ist, was passiert ist seit Schöpfung der Erde. Jesus ist der einzige Gott, der sein Leben für Menschen gab und der einzige Mensch, der den Tod für alle Zeiten überwunden hat. Und dieser Ostermorgen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch anders fühlt als an anderen Morgenen heute. Diese Geschichte, die wir an diesem Morgen uns an diesem Morgen beschäftigen, sie ist so eine vertraute Geschichte, aber dennoch so eine besondere Geschichte. Es offenbart sich in dieser vertrauten Geschichte etwas ganz, ganz Neues für uns. Und wir erinnern uns an vielleicht Dinge, die uns gar nicht mehr so bewusst sind. Und ich hoffe, dass der Dank für das, was damals geschehen ist, überwältigt uns heute in diesem Gottesdienst. Jesus lebt, der Tod kann ihn nicht festhalten. Und jetzt, so wie wir es in dem Video gehört haben, habe ich alle Hoffnung. Ich habe tatsächlich das, was ich brauche. Ich möchte diesen Text mit euch lesen aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 6, in dem beschrieben wird, wie Maria zum Grab kam. Am Sonntagmorgen in aller Frühe ging Maria, Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam und den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an: Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Ich möchte noch einmal beten. Jesus, diese Geschichte von deiner Auferstehung, diese Geschichte des Erfahrens von Maria und Maria, ist eine Geschichte, die uns mit Freude erfüllt. Ich bitte jetzt für diesen Moment, dass du es erfahrbar machst, wieder neu für uns. Was es bedeutet, dass der Tod dich nicht festhalten konnte, sondern du auferstanden bist und jetzt lebst, jetzt hier bei uns sein kann. Danke für deine Gegenwart. Ich glaube, die meisten von euch haben diese Ostergeschichte schon häufig gehört. Und wenn du sie heute zum ersten Mal gehört hast, es ist, glaube ich, eine der faszinierendsten Geschichten, die wir generell hören und haben. Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam, dort, wo wir sind, aber trotzdem zusammen und hören über diese Geschichte. Wir wollen Jesus ehren für das, was er getan hat. Wir wollen ihn ehren durch die Lieder, die wir gerade ihm gesungen haben, wenn wir miteinander beten. Weil wir wissen, wir leben, weil er lebt. Und die Gemeinde gibt es nur, weil er den Anfang gemacht hat, weil er diese ewige Hoffnung gezeigt hat. Es hat alles mit Jesus an diesem Ostermorgen, Ostersonntag angefangen. Und ich möchte euch mit dieser Geschichte ein bisschen tiefer hineintauchen und vielleicht entdecken wir das ein oder andere Vertraute und dann doch immer wieder etwas Neues. Diese Geschichte startet ganz, ganz früh am Morgen. Johannes schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 20, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und sie fand den Stein vom Eingang weggerollt. Es ist so ein dunkler Sonntagmorgen. Und damit meine ich nur, und der Text meint es nicht nur, dass es so eine ganz frühe Stunde am Sonntagmorgen war, sondern es ist auch im übertragenen Sinne ein ganz dunkler Morgen. Wir erinnern uns nochmal, vor 3 Tagen hat Petrus einen Eid geschworen, dass er Jesus nicht kennt, er hat ihn verraten. Als er den Hof verlässt, wo das passiert, weint er bitterlich. Er hat versagt. Petrus hat den Herrn im Stich gelassen. Und es ist sicherlich so gewesen, dass er gespürt hat, wie die Dunkelheit sich über ihn senkt. Was den sonst so mutigen und initiativen Mann komplett einfach ja kaputt gemacht hat. Es ist auch so dunkel wie durch den Verrat der Jünger. Sie haben Jesus einfach im Stich gelassen, in seiner schwersten Stunde. Keiner stand ihm bei. Die Atmosphäre ist dunkel durch das Verhalten der Politik, durch der Mächtigen. Jesus ist so ein Bauernopfer. Er wird höheren Interessen geopfert, damit wieder Ruhe im Volk einkehrt. Und dieser Prozess, der Jesus gemacht hat, ist ein Skandal. Karfreitag, dieser Tag, hat diesen Sonntag dunkel gemacht. Jesus stirbt, das wissen wir, nach einem schrecklichen Leiden am Kreuz. Und unter dem Spott der frommen Juden und Soldaten, die Leute machen sich über ihn lustig. Sie sagen, was ist eigentlich, warum hilft er sich nicht selbst? Und dunkel ist es auch, weil scheinbar die Mächte der Finsternis triumphiert haben. Scheinbar hat das Böse wieder gewonnen. Und die Jünger verstecken sich. Sie sind Menschen wie du und ich, die jetzt einfach nur noch Angst haben, die gar nicht mehr wissen, wohin mit sich. Aber dieses Leben geht weiter, das wissen wir. Es ist noch dunkel und nach jüdischer Sitte muss jetzt der Leichnam von Jesus versorgt werden. Die Trauerfeierlichkeiten müssen abgeschlossen werden. Mit dieser Person Jesus muss abgeschlossen werden. Und was getan werden muss, das wird getan. Und so machen sich diese 2 Frauen auf den Weg an diesem frühen, dunklen Sonntagmorgen. Diese 2 Frauen sind früh am Morgen unterwegs und als Jesus am Kreuz verblutete, da stand dort so eine kleine Gruppe von Menschen, die ganz treuen, ganz nah bei ihm unter dem Kreuz. Und Maria war dabei. Und auch noch diese andere Maria, Maria Magdalena, die hielten bis zum Schluss am Kreuz aus. Bis Jesus rief, es ist vollbracht, es ist vorbei. Sie waren die Letzten, die Golgatha verlassen hatten. Und jetzt sind sie die Ersten, die an diesem ersten Tag der Woche zum Grab gehen. Sie haben noch etwas zu erledigen. Und das ist eine so richtig bedrückende Aufgabe. Stell dir das mal vor. Es ist noch finster, früh am Morgen und sie müssen zu einem Grab gehen, um einen Leichnam zu balsamieren, mit Öl und Kräutern. Jetzt müssen sie endgültig Abschied nehmen von diesem Mann, der ihre ganze Hoffnung war. Was ist das für ein Morgen? Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Wir müssen hier nochmal einmal etwas kurz festhalten, was ja den beiden gar nicht so bewusst war, was wir gar nicht so denken können. Diese beiden wissen nicht, dass es Ostermorgen ist. Sie wissen nicht, dass Ostern ist. Für die beiden ist es einfach nur der erste Tag der Woche. Sie erwarten mit Sicherheit kein leeres Grab. Sie haben überhaupt keine Ahnung von dem, was diesen Tag für uns ausmacht. Und sie, ja, es gibt im Leben dieser beiden Frauen eine Zeit, in der haben sie geträumt, in der hatten sie Hoffnung. In der haben sie vom Königreich Gottes geträumt, von Triumph, von Anerkennung. Sie haben Jesus erlebt und sie dachten, das geht jetzt immer so weiter und wird immer so viel besser. Und jetzt ist alles vorbei. Diese Füße, die einst über den See gegangen sind, sind jetzt durchbohrt und sie liegen im Grab. Die Hände, die Aussätzige geheilt haben, Sie hängen jetzt tot und blutend herab. Diese ganzen hohen Ziele und Erwartungen, die sie hatten, sind ertränkt im Meer von Tränen und Enttäuschung, von Resignation. Maria und Maria sind jetzt gekommen, um Abschied zu nehmen von dem Mann, der der Grund der Hoffnung war. Und jetzt haben sie eben keine Hoffnung mehr. Aber was sie noch haben, ist Treue und Hingabe. Sie erwarten keinen Lohn dafür. Was sie heute tun, ist einfach nur ihre Pflicht. Der tote Mann kann ihnen nichts mehr bieten. Sie tun das, was getan werden muss. Und wisst ihr, es gibt in unseren Zeiten, in unserem Leben Zeiten, in denen wir aufgefordert werden zu lieben, ohne dass wir etwas erwarten können. Aufgaben zu erledigen, ohne dass es irgendjemand bemerkt. Es gibt auch in unserem Leben Zeiten, in denen wir Menschen vergeben müssen, ohne dass man uns vergibt. In denen wir Geld geben, ohne dass die Aussicht ist, es hier zurückzubekommen. Wir tun einfach unsere Pflicht. Unsere Pflicht als Kinder Gottes, vielleicht ohne große Gefühle, einfach so. Und es gibt so viele kleine Tage, an denen nichts Besonderes passiert, oft ohne große Wirkung, ohne große Erlebnisse. Es gibt Tage, die kannst du tatsächlich vergessen. Und wir sagen dann, es gibt Tage, die du knicken kannst. Es gibt Tage, die brennen uns vor Augen oder da brennen uns die Augen vor den geweinten Tränen. Da stürzt zu viel auf uns ein. Da fordert man zu viel von uns. Und wir tun einfach nur unsere Pflicht. Wir schlagen uns durch. Und wenn man fragt, wie geht's dir, dann sagst du vielleicht, naja, es geht so. Wir hoffen zu überleben und mehr nicht. Das ist die Situation von Maria und Maria. Sie tun ihre Pflicht, mehr nicht. Da gibt es keine großen Emotionen, keine Riesenfreude, es macht keinen Spaß, an diesem Morgen ans Grab zu gehen. Der Leib von Jesus muss vorbereitet werden für die endgültige Grablegung. Und auf die Idee waren interessanterweise nur diese beiden Frauen gekommen. Petrus war noch nicht am Grab, so früh noch nicht. Andreas hat sich nicht freiwillig gemeldet, diese Aufgabe zu übernehmen. Jakobus ist nicht da und selbst Johannes, der Jesus so am nächsten gestanden hat, zu dieser frühen Stunde finden wir ihn noch nicht am Grab. Wenig später, aber jetzt noch nicht. Jetzt sind nur diese beiden Frauen da. Was empfinden sie so früh am Morgen? Es ist noch dunkel und ich glaube, das passt sehr gut zu ihrer Stimmung. Es wird jetzt einfach getan, was getan werden muss. Dem toten Jesus gilt der letzte Dienst. Was stellt man sich so vor, was stelle ich mir vor, wenn ich mich versuche, in diese Situation hineinzuversetzen? Es gibt diesen Spruch, immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein kleines Licht daher. Es gibt diese absolut hoffnungslosen Situation. Aber als Kinder eines großen Gottes, als die, die an ihn glauben, spricht nicht unsere Hoffnungslosigkeit das letzte Wort, sondern seine Allmacht. Er hat das letzte Wort. Und diese beiden Frauen gehen durch die Dunkelheit des Morgens zum Grab. Sie sind allein und sie sind es nicht. Gott ist da. Gott zählt ihre Schritte. Gott hat eine echte Überraschung für sie vorbereitet. Merkt euch das. Gott ist immer wieder ein Gott der Überraschung. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Gott liebt Überraschung. Nur leider kommen sie meistens auf den allerletzten Drücker. Und jetzt passiert etwas völlig Unerwartetes. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam und den Stein beiseite rollte und sich auf ihm niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz. Sein Gewand war weiß wie Schnee und die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen. Sie fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt so Geschichten in der Bibel, die hat man schon unzählige Male gehört. Und besonders wenn man lange dabei ist, diese Geschichte von Ostern, hast du vielleicht schon tausendmal in deinem Leben gehört. Aber dann hört man sie wieder und dann fällt einem was auf, was man vorher so noch nicht gesehen hat oder was einem vorher noch nicht aufgefallen ist. Eine Sache, die mir einmal aufgefallen ist, war diese ganz einfache Frage, die man sich nicht so ohne weiteres stellt, die Frage, warum wälzt der Engel den Stein eigentlich beiseite? Oder konkreter, für wen wälzt der Engel den Stein beiseite? Jetzt denkt man vielleicht, als Kleines, was ist das denn für eine blöde Frage? Ja? Ich frage mal nach, für Jesus? Wälzt der Engel den Stein für Jesus zur Seite? Das habe ich tatsächlich einige Zeit oder lange Zeit stillschweigend vorausgesetzt. Natürlich, Jesus soll doch aus dem Grab kommen. Und ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Indem ich das jetzt so sage, merkst du natürlich, vielleicht hat es noch einen anderen Grund oder könnte es einen anderen Grund haben. Musste der Stein denn zur Seite gewälzt werden, damit Jesus herauskommen kann? Benötigt Gott die Hilfe? Kann man Gott einsperren? War der Sieger über den Tod zu schwach, um einen Stein beiseite wälzen zu können? Hat er es denn überhaupt nötig, diesen Stein beiseite zu wälzen? Wenig später ist es ja so, dass die Jünger in einem abgeschlossenen Raum sitzen, extra aus Angst die Türen zugeschlossen haben und plötzlich steht der Auferstandene Herr vor ihnen, weil Raum und Zeit für ihn keine Rolle mehr spielen. Also musste er auch das Grab, im Grab mit Sicherheit nicht warten, bis der Engel endlich die Tür aufmacht. Das kann es nicht sein. Außerdem, wenn man den Text so liest, vermittelt es den Eindruck, dass Jesus schon längst draußen war, als der Engel den Stein beiseite rollt. Nirgendwo in den Evangelien steht, dass der Engel den Stein für Jesus weggerollt hat. Höchstens für sich selbst zum Hinsetzen als Sitzplatz. Also plötzlich gibt es dieses starke Erdbeben, weil ein Engel des Herrn von oben herabkam, den Stein beiseite rollt und sich darauf niederlässt. Aber jetzt ernsthaft, für wen hat er das denn getan? Hören wir noch einmal kurz auf das, was der Engel den Frauen sagt. Habt keine Angst, sagt er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Dieser Stein wurde nicht für Jesus weggewälzt, sondern für die Frauen. Nicht damit Jesus hinausgehen konnte, sondern damit die Frauen hineingucken können. Dafür wurde der Stein beiseite gewälzt. Ich habe keine Ahnung, was in den Frauen damals vor sich ging, was sie beschäftigt hat. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass Maria anschaut und plötzlich sieht sie auf ihrem Gesicht wieder Hoffnung. Ein Lachen, eine Freude. Das Grab ist leer. Ich kann es gar nicht glauben und Leidenschaft flackert auf. Begeisterung. Plötzlich ist alles wieder da, wie er das Brot genommen hat und geteilt hat. Das Brot wurde nicht alle, er verteilt es den Leuten, dieses Wunder geschah. Diese Geschichte, dass Bartimäus wieder sehen konnte, wie Lazarus aus dem Grab rauskam. Plötzlich dürfen sie wieder träumen. Und der Engel sagt ihnen, nun geht und sagt den Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, merkt, was ich euch gesagt habe. Und die beiden laufen los mit Öl und Kräutern, das alles vergessen, sie brauchen es nicht mehr. Sie drehen sich um, sie laufen in die Stadt zurück. Die Dunkelheit ist verschwunden, die Sonne ist aufgegangen. Der Sohn ist auferstanden und Ostern ist geschehen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und da gibt es jetzt noch eine weitere Überraschung. Plötzlich steht Jesus vor ihnen, vor den beiden Frauen. Und Max Lucado schreibt über diese Bibelstelle, der Gott der Überraschung schlägt noch einmal zu. Es ist fast so, als würde Jesus die Treue der beiden belohnen. Sie sind die Ersten, die den Auferstandenen sehen. So handelt der allmächtige Gott an seinen Treuen. An Sarah hat er so gehandelt, die eigentlich schon viel zu alt war, um noch ein Kind zu bekommen. Und er schenkt ihr Isaak. An Josef, der zum mächtigsten Mann Ägyptens aufstieg. Der Gott die Treue hielt auch im Verrat. An David, der seine Gnade erfährt, als all sein Versagen am allergrößten ist. Und an Maria und Maria, die an diesem dunklen Sonntagmorgen zu Jesus kommen, obwohl sie eigentlich keine Hoffnung haben. So handelt der allmächtige Gott an seinen Treuen, an dir und an mir. Das fordert uns heraus. Und vielleicht deshalb noch ein letzter Punkt. Ich glaube, dass diese Ostergeschichte eine Konsequenz für dich und mich hat. Eine unveränderte Wahrheit. Die Wahrheit ist, ihm treu zu bleiben. Und dann wirst du immer wieder überrascht werden. Gott bewegt heute noch Steine. Bleib du ihm treu und du wirst immer wieder überrascht werden. Gott bewegt diese Steine und ich kenne deine Situation. Ich weiß nicht, was dich in der letzten Woche so besonders beschäftigt hat. Was gestern war oder was dich sogar in den kommenden Wochen erwartet. Ich weiß nicht, wie es um deine Gesundheit bestellt ist, gerade jetzt in dieser Zeit, wovor du Angst hast, was dich bedrückt. Aber bitte nimm das mit an diesem Ostermorgen. Gott hält zu seinen Treuen, er bleibt treu. Und in dem einen Augenblick, wo aus diesem dunklen Sonntagmorgen der hellste Morgen aller Zeiten wird, davon leben wir bis heute. Und das ist das, was ich für mich lernen muss und was ich dir mitgeben möchte. Eine Lektion, die sich in drei Worten zusammenfassen lässt. Gib nicht auf. Wenn dein Weg zurzeit dunkel ist, ungewiss, dann bleib nicht sitzen. Wenn dein Weg lang scheint, zu lang, dann bleib nicht stehen. Wenn die Nacht schwarz ist, dann steig nicht aus. Gott sieht dich und mich. Er ist der ewige und der treue Gott. Und wer weiß, möglicherweise sagt er gerade in diesem Moment einem seiner Engel, dass sie den Stein über deinem Leben wegwälzen sollen. Vielleicht ist der Scheck mit der Post schon unterwegs. Vielleicht hat gerade jetzt in diesem Moment ein Mensch den Entschluss gefasst, sich bei dir zu entschuldigen. Vielleicht liegt der Arbeitsvertrag schon unterschrieben auf dem Schreibtisch. Vielleicht erfüllt er nicht jeden von deinen Wünschen, aber er schenkt dir eine ganz neue Sichtweise für deine Situation. Gib nicht auf. Ich glaube, wenn wir aufgeben, dann kann es sein, dass wir Gottes Antwort auf unsere Gebete verpassen. Was hätten die beiden Frauen verpasst, wenn sie nicht zum Grab gegangen wären? Das darf man sich gar nicht vorstellen. Was wäre gewesen, wenn sie so resigniert ausgeschlafen hätten? Oder auf dem Weg zum Grab umgekehrt wären? Sie hätten die größte Überraschung ihres Lebens verpasst. Und deshalb, gib nicht auf. Gott schickt heute noch Engel. Gott wälzt heute noch Steine beiseite, auch in deinem Leben. Wenn Gott Steine bewegt, dann tut er es immer wieder. Und ich kann das von mir sagen, wie ja, wunderbar diese Erfahrung eines Ostermorgens ist. Dieses Morgens, wenn man spürt, dass das, was Jesus getan hat, dass er immer noch Kraft hat, dass er lebt, dass das Freude in meinem Herzen berührt. Und deshalb möchte ich ihm alle Ehre geben und dich dazu einladen, dich wieder neu an ihn zu wenden. Ihm zu sagen, Jesus, alles Leid, allen Schmerz, den du erlebt hast, den kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so. Du gibst ihm deinen Schmerz. Und du weißt, er ist stärker als der Tod. Er ist stärker als alles, was ja, uns zerstören könnte. Ich möchte beten. Jesus, diese Erfahrung von Maria und Maria am Grab, dass sie sehen können, in dieses Grab sehen können und erfahren, du bist nicht mehr da, du bist auferstanden. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns diese neue Hoffnung schenkst. Diesen Blick ins Grab, diesen Blick dahin, dass das, was wir, wo wir gedacht haben, hier ist verloren, hier gibt es keinen Ausweg mehr, dass wir deine Hoffnung sehen. Und diese Hoffnung liegt im Vertrauen und im Glauben an dich. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der hier jetzt gerade hier mit uns diesen Gottesdienst feiert, dass wir unser Vertrauen, unser Glauben komplett auf dich setzen können und erfahren, wie gut du es mit uns meinst. In deinem Namen. Amen.